Ja, herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und hatte gerade ein praktisches Erlebnis, was Thema Erweckung bedeutet, nämlich auf der Autobahn. Ich war extra zeitiger losgefahren, eine Stunde eher, als ich eigentlich gebraucht hätte. Also ich habe mir eine Stunde länger Zeit genommen, als was eigentlich das Navi angezeigt hat. Und ich habe sie gebraucht, diese Stunde zusätzlich. Ich war etwas müde dann so gegen 14 Uhr. Und das kann man sagen, ich bin also nicht eingeschlafen, es wäre schlimm, aber ich bin müde geworden. Und dann auf einmal kam der Erweckungszeitpunkt. Ich habe nämlich gemerkt, ich stehe im Stau und das dauert jetzt eine Stunde. Da war ich ganz putzmunter auf einmal. Es war so ein Impuls von außen sozusagen und dann war ich wieder hellwach. Und ich habe schon fast das Handy in der Hand gehabt und wollte Sebastians Nummer anrufen und wollte ihm sagen, du, ich schaff das nicht bis 16 Uhr. Und dann auf einmal ging es vorwärts und das Navi zeigte dann Ankunft 15.52 Uhr. Okay, und da ging es dann vorwärts. Ja, wir wollen keine Zeit verlieren. Ja, ich freue mich, hier zu sein und über dieses Thema zu sprechen. Ich habe ein bisschen gestaunt, dass ihr euch dieses Thema gewünscht habt, weil es wird nicht so oft gewünscht. Über Erweckung spricht man nämlich nicht so gern, weil es ein unbequemes Thema ist. Und von daher habe ich mich gefreut, dass es um dieses Thema heute gehen kann. Möchte aber betonen, wir haben jetzt 35 Minuten Zeit, das ist wenig, um das Thema wirklich ausführlich zu behandeln. Das geht nicht. Von daher empfehle ich gleich dieses Büchlein oder möchte darauf hinweisen, hier wird es etwas mehr erklärt, als wir jetzt in den kommenden, sag's mal, höchstens 40 Minuten zur Verfügung haben. Woran denkst du beim Begriff Erweckung? Vielleicht an Männer wie Charles Spurgeon, die in einer Erweckungszeit lebten, oder George Whitefield oder Jonathan Edwards. Viele von euch haben diese Biografien im Bücherregal stehen, nachdem sie sie mindestens einmal gelesen haben. Wir denken vielleicht auch an die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist ein Buch, wo es um Erweckungszeiten ging. Erweckungszeit im Neuen Testament. Die Pfingstpredigt von Petrus zum Beispiel, ja, da waren ein paar tausend Leute, die kamen da zum Glauben. Oder wir denken vielleicht auch an die Zeit der Reformation. Im Jahr 2017, da hatten wir Reformationsjubiläum, 500 Jahre Reformation. Wir haben uns zurückerinnert an die Zeit, in der Luther wirkte, in die Zeit, in die Gott Luther gestellt hat und ihn sozusagen als Werkzeug gebraucht hat, um eine Neubelebung in Gang zu setzen, die es seit dieser Zeit nicht mehr gegeben hat. Oder wir denken an andere Zeiten, vielleicht haben wir auch Bücher gelesen über Erweckung. Und vielleicht geht es euch auch so, wenn man so in die Landschaft der Gläubigen hineinschaut, auch, ich sag's mal, bei den Evangelikalen, wo wir ja auch dazugehören, mal so ein bisschen auf Tuchfühlung geht, dann wird einem mehr oder weniger schnell bewusst, dass es doch einige Baustellen gibt, einige geistliche Baustellen und dass doch einiges im Argen liegt. Und vielleicht erkennen wir auch in unserem eigenen Leben verschiedene Bereiche, wo wir sagen, hier brauchen wir Erweckung. Hier sind wir vielleicht schläfrig geworden. Nicht, weil es unbedingt gegen mittags 14 Uhr ist, wie bei mir vorhin im Auto, sondern geistlich gesehen, dass wir da irgendwo in eine Stagnationsphase hineingekommen sind. Vielleicht als Gemeinden, vielleicht als Hauskreis, vielleicht in der Familie, vielleicht in der Ehe, Kindererziehung oder wir einfach selbst mit unserem geistlichen Leben. Und wir wünschen uns vielleicht neu dieses, nach Römer 12, Vers 11, dieses Brennen im Geist. Es hat nichts mit Charismatik zu tun oder mit der Pfingstbewegung. Ein Brennen im Geist, das bedeutet vielmehr, dass der Geist Gottes in uns, der in uns wohnt, wenn wir wiedergeboren sind, dass er in uns wirklich Raum findet, um wirken zu können, wie er es möchte, nach der Schrift, nach der Bibel. Also ein Leben im Geist bedeutet sozusagen ein Leben, welches die Frucht des Heiligen Geistes im Leben sichtbar werden lässt. Liebe, Freude, wir haben es gerade schon gehört, Freude, wir haben gesungen von der Freude und so weiter. Und manchmal haben wir das Empfinden, dass zum Beispiel die Freude nicht da ist, dass der innere Friede fehlt, dass die Liebe weg ist. Und dann sagen wir, ja, wo ist sie hin? Wie kriegen wir sie zurück? Und hier müssen wir sagen, das können wir künstlich niemals herbeiführen. Wir können nicht irgendwo auf den Knopf drücken und dann geschieht Erweckung. Das geht nicht. Und so wie ich den Impuls im Grunde von außen bekommen habe im Auto vorhin, ein Impuls von außen, der mir signalisierte, Mensch, jetzt habe ich ein Problem. Und wenn sich das nicht bald in Luft auflöst, dann komme ich zu spät zum Gottesdienst. So brauchen wir einen Impuls von außen, wenn wir geistlich eingeschlafen sind. Es gibt ein längeres Zitat von Leonard Ravenhill. Ich möchte das ein bisschen kürzen und dann gleich zu einem Bibeltext kommen, den wir uns in den nächsten kommenden Minuten anschauen wollen, der uns so ein paar Hinweise gibt, was es bedeutet, was es von der Praxis her bedeutet, wenn Gott anfängt zu erwecken. Aber zunächst dieses Zitat von Leonard Ravenhill. Und er schreibt, viele Menschen bekunden ihr Interesse an einer Erweckung. Nicht allen ist es ein Herzensanliegen, noch weniger sind bereit, diese mitzutragen. Und nur Einzelne sind gewillt, Opfer für eine Erweckung zu bringen, wenn sie denn kommt. Über die Notwendigkeit einer geistlichen Erweckung der Nationen muss nicht diskutiert werden. Sie ist dringend erforderlich. Aber bei einer wahren Erweckung, und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, was wir unbedingt verstehen müssen, um wiederum zu verstehen, was Erweckung bedeutet. Ravenhill schreibt, bei einer wahren Erweckung kommt Gott seiner kranken Gemeinde zu Hilfe. Wenn die Heizung in den Gemeinderäumen ausfällt, sieht zwar alles noch schön aus, aber es ist kalt. Das Gebetszimmer der Gemeinde ist der Heizkeller für ihr geistliches Leben. Wenn heilige Hingabe die Herzen der Beter nicht mehr bewegt, dann breitet sich schnell Kälte aus. Dann geht Kraft verloren und Beschämung setzt ein. Man kann sich an diesem Ort zwar noch wohlfühlen, aber es ist kein Raum mehr für die Wiedergeburt von Seelen. Das mal so aus dem Zusammenhang gerissen, aus einem Buch, wo es um Erweckung geht von Leonard Ravenhill. Der Kernsatz dieses Auszugs, den ich gerade gelesen habe, heißt, bei einer wahren Erweckung kommt Gott seiner kranken Gemeinde zu Hilfe. Und das müssen wir unbedingt verstehen. Erweckung beginnt bei den Gläubigen. Ich kann nur etwas erwecken, was vorher schon mal Leben hatte. Also ein Ungläubiger hat kein geistliches Leben. Demzufolge kann er nicht in dem Sinne erweckt werden, weil er noch nie Leben hatte. Er muss erstmal vom geistlichen Tod zum Leben kommen. Er muss also auferstehen, geistlich gesehen. Wir sind ja durch die Wiedergeburt in die Auferstehung des Herrn Jesus mit hineingenommen. Ein Ungläubiger hat diesen Status noch nicht. Das bedeutet also, wenn wir als Gläubige vom Tod zum Leben übergegangen sind, nach Johannes 5, Vers 24, dann sind wir erweckt. Und das Problem ist aber, und das wissen wir alle, dass dieser Erweckungszustand schwankt. Es gibt Menschen, bei denen sieht man an, die folgen dem Herrn nach, die brennen für den Herrn. Und dann gibt es aber in diesem Leben immer wieder Phasen, wo man auch geistlich einschlafen kann. Und dann gibt es Phasen, wo es wieder aufwärts geht. Wir merken das und wir wissen das auch aus unserem persönlichen Leben, dass das so ist. Es gibt Phasen, wo wir geistlich auf der Höhe sind und es gibt Phasen, wo wir geistlich am Boden liegen. Das ist so. Und das sehen wir auch in der Heiligen Schrift. Und zum Beispiel im Psalm 119 lesen wir mehrmals die Bitte, Herr, belebe mich. Und höchstwahrscheinlich hat es David geschrieben, diesen längsten Psalm, wo es um das Wort Gottes geht, ein Lobpreis auf das Wort Gottes. Und hier sehen wir einen Mann, der im Glauben lebte und trotzdem immer wieder betete, Herr, belebe mich oder Herr, erwecke mich sozusagen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Erweckung beginnt immer zuerst beim Gläubigen. Und es gibt ebenfalls ein feines Zitat von Martin Lloyd-Jones, der Folgendes geschrieben hat. Erweckung ist eine Erfahrung im Leben der Gemeinde. Wenn der Heilige Geist ein ungewöhnliches Werk tut, er tut dieses Werk in erster Linie unter den Gliedern der Gemeinde. Es ist ein Erwecken der Gläubigen, denn du kannst nicht etwas erwecken, was nie Leben hatte. Deshalb ist Erweckung per Definition zuallererst eine Belebung und eine Stärkung von trägen, schlafenden Gemeindegliedern. Sie werden in ein neues und tieferes Bewusstsein der Wahrheiten gebracht, an denen sie zuvor vielleicht intellektuell festgehalten hatten. Sie werden gedemütigt. Sie werden von Sünde überführt. Sie werden erschrecken vor sich selbst. So ist Erweckung in ihrer Hauptsache erstens eine außergewöhnliche Belebung der Gemeinde. Und zweitens als Folge davon, weil die Gemeinde oder weil der einzelne Gläubige Erweckung erfährt, die Folge davon ist, dass der Herr Ungläubige zur Gemeinde dazu tut. Weil eine erweckte Gemeinde automatisch nach außen geht, automatisch dieses erweckte Leben auch auslebt. Und in der Folge werden Menschen erreicht mit der Evangeliumsbotschaft, mit der Rettungsbotschaft, und sie werden zur Gemeinde hinzugetan. Das ist also die Definition, die Martin Lloyd-Jones und auch Leonard Ravenhill anwendet, um das zu beschreiben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so. Ich sehne mich nach Erweckung in meinem eigenen Herzen. Erweckung und Reformation bilden ja im Grunde zwei Seiten der gleichen Medaille. Erweckung ist etwas, was geschehen muss, was unsere Herzen neu ausrichtet, neu aufweckt aus dem Schlaf, in den ich manchmal gefallen bin, geistlichen Schlaf. Und die Reformation ist dann dieses Besinnen auf das, worum es eigentlich geht. Reformation war ja im Grunde nichts anderes als zurück zur Schrift, von der man sich ja so entfernt hat. Und so brauchen wir Reformation jeden Tag oder immer wieder in unserem geistlichen Leben. Wir müssen uns immer wieder besinnen, was sagt denn die Schrift? Weil der Zeitgeist ja vor der Tür steht, vor der Herzenstür. Und weil er oft da Einlass findet. Manchmal merken wir es gar nicht, wie schnell das geht. Das heißt, wir müssen uns immer wieder neu besinnen, reformieren sozusagen in unseren Herzen. Was sagt die Schrift? Ja, die Solas zum Beispiel, ja, die drücken das in besonderer Weise aus. Da haben wir jetzt keine Zeit, drauf einzugehen. Aber vorher müssen wir diesen Impuls von Gott zulassen, dass er uns durch den Heiligen Geist wieder neu weckt, aufweckt sozusagen. Und so soll dieses Belebe mich, diese Bitte im Psalm 119, dieses Belebe mich soll ein und darf ein und muss ein Begleiter sein in unserem Leben. Und vielleicht wünschst du dir das auch. Vielleicht hast du auch dieses Empfinden, dass du dir manchmal einen geistlichen Zustand bei dir selbst wünschst, der vorangeht, der voranschreitet, der nicht oft so auf der Stelle steht und dann sich im Kreise dreht. Ich merke das sehr oft in meinem Leben. Und vielleicht auch du. Und vielleicht hast du diesen ehrlichen Wunsch, dass Gott dich erweckt. Dann möchte ich heute gerne 8 Prinzipien weitergeben. 8 Prinzipien von einem Bibeltext jetzt ableiten, die uns in die Verantwortung stellen und die uns zeigen, in komprimierter Form, jetzt in den kommenden Minuten, in komprimierter Form zeigen, was es bedeutet, wenn Gott erweckt und was das für unsere Verantwortung bedeutet, für meine Verantwortung bedeutet, für deine Verantwortung bedeutet, wenn Gott dich weckt aus deinem Schlaf, aus deinem geistlichen Schlaf. Und ich lese uns aus dem ersten Buch Samuel im 7. Kapitel die Verse 2-10. Und diese Verse, die eignen sich sehr gut als Grundlage, weil sie uns nämlich in Form von 8 Schritten, man kann auch sagen 8 Prinzipien zeigen, wie eine Erweckung in dem Fall im Volk Israel vonstatten ging. Und diese 8 Prinzipien sind sicher keine Schablone, die uns aufzeigt, wie Erweckung immer ablaufen muss. Das heißt, es müssen nicht immer diese 8 Prinzipien vorhanden sein. Das ist unterschiedlich, weil Gott wirkt in gewisser Weise bei einer Erweckung auch, wie er will, und er setzt dort an, wo das Problem ist. Und wo kein Problem ist, setzt er auch nicht an. Aber das ist auch ein Prinzip der Heiligen Schrift. Sie spricht immer Dinge an, in den Briefen, überall, wo auch diesbezüglich etwas anzusprechen war, weil es ein Problem dargestellt hat. Und so finden wir in diesem Text, den wir jetzt lesen, 8 Bereiche, in denen das Volk Israel ein Problem hatte und wo Gott wirklich erwecken musste. Und das heißt nun nicht, dass diese 8 Punkte alle auf dich zutreffen. Sie können auf dich und mich zutreffen, aber es können auch nur ein paar auf dich zutreffen. Aber vielleicht musst du gerade in diesen Dingen erweckt werden. Vielleicht muss ich gerade in diesen Dingen erweckt werden. Also lesen wir 1. Samuel 7, Vers 2. Und es geschah, dass von dem Tag an, da die Lade in Kirjat Jearim blieb, eine Zeit lang verging. Es wurden 20 Jahre. Und das ganze Haus Israel wehklagte hinter dem Herrn her. Da sprach Samuel zu dem ganzen Haus Israel: Wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu mir umkehren wollt, dann tut die fremden Götter und die Astaroth aus eurer Mitte weg und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Und die Söhne Israel taten die Baalim und die Astaroth weg und dienten dem Herrn allein. Und Samuel sagte: Versammelt ganz Israel in Mizpah, und ich will den Herrn für euch bitten. Und sie versammelten sich in Mizpah, schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn. Sie fasteten an demselben Tag und sagten dort: Wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete die Söhne Israel in Mizpah. Als aber die Philister hörten, dass die Söhne Israel sich in Mizpah versammelt hatten, zogen die Fürsten der Philister gegen Israel hinauf. Und die Söhne Israel hörten es und fürchteten sich vor den Philistern. Und die Söhne Israel sagten zu Samuel: Lass nicht ab für uns zu dem Herrn, unserem Gott, um Hilfe zu schreien, dass er uns aus der Hand der Philister errettet. Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es als Brandopfer für den Herrn. Und Samuel schrie zu dem Herrn um Hilfe für Israel, und der Herr erhörte ihn. Es geschah nämlich, während Samuel noch das Brandopfer opferte, rückten die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Aber der Herr donnerte mit starkem Donner an demselben Tag über den Philistern und schreckte sie. Und sie wurden vor Israel geschlagen. Ein relativ bekannter Abschnitt hier aus dem ersten Buch Samuel. Also, wir erkennen in diesem Text wenigstens 8 Prinzipien oder auch 8 Folgeerscheinungen und Konsequenzen, die sich ergeben, wenn der lebendige Gott erweckend in eine Gemeinschaft eingreift. Schauen wir uns nun kurz diese 8 Kennzeichen an. Punkt Nummer 1. Das Beklagen des eigenen Zustandes. Das ist der Vers 2. Dann heißt es: Und es geschah, dass von dem Tag an, da die Lade in Kirjat Jearim blieb, eine lange Zeit verging. Es wurden 20 Jahre und das ganze Haus Israel wehklagte hinter dem Herrn her. Die Bundeslade wurde von den Philistern gestohlen. Gottes Zorn kam über die Philister. Die Philister sind bereit, die Bundeslade nach Israel zurückzugeben. Dann ist sie zurück in Israel und dann dauert es 20 Jahre, bis Gott eingreift in Israel und das Volk erweckt. Das heißt, es verstrich, obwohl die Bundeslade zurück war, die ja die Anwesenheit Gottes innerhalb des Volkes symbolisierte, obwohl das 20 Jahre her ist, gab es erst nach diesen vielen Jahren geistliche Erweckung. Ja, die Bundeslade war für Israel das Zeichen von Gottes Anwesenheit. Ja, sie lebten danach: Wenn die Bundeslade in unserer Mitte ist, kann uns nichts passieren. Doch sie mussten sich eines Besseren belehren lassen. Während die Bundeslade bei den Feinden war, hieß es nach Kapitel 4, Vers 21, Ikabod, die Herrlichkeit Gottes ist gewichen. Das heißt also, die Anwesenheit Gottes, die Herrlichkeit Gottes ist nicht mehr im Volk gewesen. das, was die Israeliten als Volk kennzeichnete, nämlich die Anwesenheit des lebendigen Gottes, die Schechina, die Herrlichkeit, war nicht mehr da. Und das Leben war dadurch wie erstarrt. Sie waren den Feinden hingegeben. Kraftlosigkeit griff um sich und die Feinde hatten leichtes Spiel. Und das sehen wir ja beim Volk Israel immer wieder. Und es ist ja so, dass wir aus diesen Begebenheiten, die sich in der Tat zugetragen haben, dass wir dort ja etwas geistlich für uns lernen sollen. Paulus sagt, dass alles, was uns im Alten Testament aufgeschrieben ist, alles, was besonders das Volk Israel betrifft, ist uns ja zur Belehrung gegeben, dass wir aus diesen Dingen eben auch unsere Lektionen daraus lernen. Und wir sehen im Volk Israel, dass jedes Mal, wenn sie Gott den Rücken zugekehrt haben, dass sie den Feinden hingegeben worden sind. Das ist jedes Mal so gewesen. Dann hat Gott wieder eingegriffen, dann ging es eine Weile und dann ging alles wieder bergunter. Und dann begann das Spiel von Neuem. Das ging immer hoch und runter im Volk Israel. Und wir lesen jetzt das Alte Testament und sagen, Mensch, haben die es nicht verstanden? Muss man doch den Zusammenhang mal begreifen. Vielleicht ist es ja schon so gegangen, du hast die Begebenheit um das Volk Israel gelesen und hast dann gedacht, naja, ich hätte es doch auch ganz anders gemacht. Mir wäre das nicht passiert. Und dann sagt Paulus, stopp, mach das nicht. Denn das, was du hier siehst an Israel, das passiert dir wahrscheinlich in deinem Alltag genauso. Und ich kann es bestätigen. Und vielleicht du auch. Obwohl du weißt, dass es so ist, dass wenn du den Herrn Jesus vernachlässigst, dass du dann im übertragenen Sinn leichte Beute für den Feind bist. Obwohl du das weißt, oder obwohl ich es weiß, machen wir es trotzdem immer wieder nicht. Und da sind wir genau an der gleichen Stelle wie Israel. Obwohl sie es wussten, haben sie es oft nicht gemacht. Und hier kommt die erste Wahrheit. Wenn Gottes Herrlichkeit geht, in dem Fall aus der Mitte des Volkes Israel, wenn Gottes Herrlichkeit geht, dann liegt das nie an Gott. Dann liegt es immer am Menschen. Dann liegt es immer an mir. Wenn Gott sich in meinem Leben, wenn der Heilige Geist sich in meinem Leben zurückzieht, liegt es nicht an ihm, sondern an mir. Paulus sagt, den Geist dämpft nicht. Wir haben also die Möglichkeit, den Heiligen Geist in unserem Leben zu dämpfen. Und in dem Moment, wo das geschieht, brauchen wir wieder Erweckung. Brauchen wir einen Impuls von Gott, wir brauchen sein Eingreifen, dass er uns wieder zur Besinnung kommen lässt. Das heißt also, wenn Gottes Schönheit, wenn seine Ehre und seine Herrlichkeit nicht meine oberste Priorität ist, dann habe ich ihn verlassen. Dann habe ich ihn schon den Rücken zugekehrt. Und dann bete ich nicht mehr ihn an, sondern irgendwas anderes. Meistens mich selbst. Und dann habe ich auch keine geistliche Kraft. Dann habe ich keine geistliche Kraft voranzuschreiten. Und dann hat der Feind, dann haben die Feinde leichtes Spiel. So war es in Israel gewesen. Der Feind hatte ganz leichtes Spiel. Und hier mal die Anwendung vielleicht nochmal. In welcher Phase befindest du dich gerade in deinem Leben? Hast du eine geistliche Hochzeit, wo du sagst, du hast geistlich Kraft, du machst deine stille Zeit mit dem Herrn, du lebst in enger Verbindung mit ihm? Hast ein Gebetsleben, was Gott ehrt? Oder bist du momentan gerade in einer Phase, wo du sagst, du hast dich entfernt vom Herrn? Du kommst zur Gemeinde, du gehst in den Hauskreis und liest vielleicht auch die Bibel oder machst es mit den Kindern die Andacht, früh noch bevor sie in die Schule gehen, aber irgendwie ist da Wurm drin. Irgendwie stimmt was nicht. Dann liegt es nicht an Gott. Dann liegt es nicht daran, dass er dir etwas Schlechtes will oder dass er dich gerade ziehen lässt oder fallen lässt. Das tut er nicht. Sondern liegt es an uns. Dann liegt es vielleicht an dir, wenn du so eine Phase in deinem Leben gerade hast. Wenn die Herrlichkeit Gottes, das heißt, wenn Christus uns nicht mehr das Schönste im Herzen ist, nimmt diesen Platz etwas anderes ein. Das ist immer so, weil wir sind als Anbeter geschaffen. Jeder Mensch ist ein Anbeter. Und er betet immer an. Auch der Atheist betet an. Er weiß es nur nicht. Weil wir als Anbeter geschaffen sind. Wir können nicht anders. Und entweder wir beten Gott an, oder wir beten uns selbst an. Und als Gläubige stehen wir in diesem Kampf. dass wir immer wieder hin und her geworfen werden. Ich will Gott anbeten. Er soll auf dem Thron meines Herzens sitzen. Und dann gibt es Tage, wo das so ist, und dann gibt es wieder Zeiten, wo das so abflacht, wo das so abflaut. Paulus nennt das diesen Glaubenskampf im Römerbrief. Und das schenke es uns der Herr, dass wir wirklich das erkennen, dass wir das dann, wir machen wie die Israeliten, dass wir das erkennen, dass uns was verloren gegangen ist und dass wir dann hinter dem Herrn herklagen, dass uns das bewusst wird, was uns abhanden gekommen ist und dass wir Buße tun, dass wir umkehren zu dem Herrn. Das erste Kennzeichen also, ein Wehklagen sozusagen über die eigenen Zustände. Das ist das Erste, dass wir nicht zufrieden sind, so wie es ist. Diese Selbstzufriedenheit, das ist der Feind von jeglichem geistlichen Fortschritt. Wenn man zufrieden ist, ja, das läuft doch alles und ist doch prima. Und was will man mehr? Das ist der Feind von geistlichem Fortschritt. Wir wollen ja nicht so bleiben, wie wir sind. Wir wollen ja voranschreiten. Kennzeichen Nummer zwei einer Erweckung ist, wenn Gott wieder zum Volk spricht. Das ist der Vers 3. Samuel spricht zum ganzen Haus Israel. Und Samuel als Prophet spricht ja hier als Sprachrohr des lebendigen Gottes. Und was sagt er denn? Wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren wollt. Hier finden wir zwei ganz wichtige Dinge. Ich möchte die nur kurz nennen. Das erste ist Umkehr. Erweckung, Reformation ist eine Herzensangelegenheit. Es geht immer um mein Herz. Die Bibel verwendet den Begriff Herz über 800 Mal. Es gibt eine Theologie des Herzens. Würde es sich mal lohnen, darüber mal so 3 Stunden, 4 Stunden Seminar zu machen. Die Theologie des Herzens. Die Bibel verwendet den Begriff Herz als Oberbegriff für mein inneres Leben, da ist alles drin. Seele, Geist, Denken, Fühlen, Charakter, da ist alles drin. In diesem Oberbegriff Herz. Das bedeutet, eine echte Hinwendung zu Gott, eine echte Erweckung, erweckliches Handeln Gottes setzt dort an, wo unser Leben beginnt. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn daraus entspringt die Quelle des Lebens. Die Quelle meines Lebens, meines geistlichen Lebens sozusagen, ist mein Herz. Nicht das Organ, sondern der biblische Begriff Herz. Meine Persönlichkeit, mein Charakter, mein Empfinden, Gefühle, mein Denken. Und da sagt die Bibel nicht nur hier, sondern an insgesamt 800 Stellen jetzt um diesen Begriff Herz, in diesem Zusammenhang, was damit gemeint ist, wenn Gott es sagt, dass dort Umkehr stattfinden muss. Sonst ist es keine echte Erweckung. Sonst ist es im besten Fall eine Form, die wieder vergehen wird. Und wenn der Ruf Gottes kommt, heißt es hier als zweiten Punkt, wenn ihr umkehren wollt. Und hier sind wir in die Verantwortung gestellt. Wenn Gottes Ruf kommt, nicht nur zur Bekehrung, da auch, aber wir reden ja jetzt von Gläubigen. Wenn Gottes Ruf kommt, richte dein Herz auf deine Wege. Das bedeutet, kehr um als Christ. Ich möchte dein Herz erwecken. Dann ist es unsere Verantwortung, uns davor nicht zu verschließen. Dann ist es unsere Verantwortung zu sagen, ja Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Und ich erkenne das, ich erkenne diesen Zustand in meinem Herzen. Gott spricht wieder zum Volk. Nach 20 Jahren Schweigen, stellen wir uns das mal vor. Hier wäre, wer sich's notieren möchte, Jesaja 57, 15 zu lesen, wo es heißt, dass der Hohe und Erhabene so spricht, dass er die beleben will, die einen gebeugten Geist haben und dass er das Herz der Zerschlagenen beleben möchte. Es geht immer um das Herz. Erweckung, Belebung muss immer in unserem Herzen beginnen, nicht in der äußeren Form, nicht in einer Hülle, nicht in einem Formalismus. Ja, jetzt machen wir ein besonderes Programm und dann haben wir Erweckung. Das ist nicht gemeint, sondern Erweckung geschieht von innen heraus, weil Gott etwas bewirkt in meinem Herzen. Und damit eben das Kennzeichen Nummer 3, wirklich echte Umkehr. Und echte Umkehr, das benötigen wir ja als Gläubige immer wieder. Die Bibel sagt, dass unser Leben ein Heiligungsleben ist. Und das bedeutet, dass wir immer wieder Buße tun müssen. Das ist ein ganz unbequemer Begriff heutzutage. Wenn man in Gemeinden, auch in den, sag mal, in den bibeltreuen Gemeinden in Deutschland eine Umfrage machen würde, für die Begriffe, die am wenigsten geliebt sind, von der Theologie her, wäre Buße unter den Top 3. Auch bei den Bibeltreuen. Das ist ein Wort, was man nicht mehr gerne hört. Und wo man dann automatisch Unbequemes damit assoziiert. Buße, das heißt ja, man muss in Sack und Asche Buße tun. Und warum denn? Ich mach doch nichts Schlimmes. Und uns geht's doch gut. Und es ist doch alles Paletti, auch in unseren Gemeinden. Ist alles wunderbar. Aber der Maßstab der Schrift ist oft ein anderer als mein Denken. Und wenn ich diesen Maßstab ansetze, dann merke ich, wie oft ich selbst Buße tun muss. Über ein Denken, was nicht korrekt ist. Und auch über Worte, die nicht korrekt sind. Geschweige denn über Handlungen, die nicht in Ordnung sind. Oder auch Unterlassungen. Unterlassungen sind ja auch Sünde. Der Herr sagt, wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Das heißt, wenn ich sehe, ich soll jemandem helfen, weil es ihm nicht gut geht und verschließe mein Herz, dann bin ich ein Sünder. Habe ich gesündigt. Also ich kann sagen, ich habe heute nichts Schlechtes gedacht, ich habe nichts Schlechtes gesagt, ich habe keine schlechte Tat getan, aber spätestens bei der Unterlassung, da müssen wir alle sagen, bei den anderen eigentlich auch schon, aber spätestens dann, wenn wir dann so jemanden haben, der sagt, ich tue ja gar nichts Schlechtes, spätestens bei der Unterlassung, dann muss auch er dann zugeben, ja, da ist ja eine ganze Menge, was ich nicht tue und eigentlich tun sollte. Also wir merken, unser Denken braucht Buße, unser Reden braucht Buße, unser Handeln braucht Buße und unsere Unterlassungen auch. Unser ganzes Leben braucht das. Und das ist ein Zeichen von Gottes erwecklichem Handeln, wenn uns das bewusst ist. Wenn ich nicht in so eine Selbstzufriedenheit reinrutsche und denke, es ist alles in Ordnung. Also wenn ihr von ganzem Herzen umkehren wollt, das sind diese zwei wichtigen Dinge, die da drin stecken. Dann Kennzeichen Nummer 4, eine Demütigung vor Gott. Hier in diesem Abschnitt, in den Versen 5 und 6, wird es beschrieben mit Gebet und Fasten. Also eine Demütigung vor Gott. Das bedeutet ja, Demut kann man ja immer am einfachsten erklären, wenn man das Gegenteil erklärt, wenn man erklärt, was Stolz ist. Stolz und Demut sind einander entgegengesetzt. Ich möchte es mal versuchen, in zwei Sätzen zusammenzufassen, was der Unterschied ist zwischen Demut und Stolz. Stolz sagt, ich schaffe alles. Ich brauche keine Hilfe. Ich schaffe es aus eigener Kraft. Das ist Stolz. Demut ist, ich schaffe alles, aber Herr, nur mit deiner Hilfe. Das ist der Unterschied. Demut ist nicht, ich gehe jetzt gebückt durchs Leben oder so, ja, oder ziehe mich völlig zurück und sage keinen Ton mehr und sage nur noch zu allem Ja und Amen. Das ist keine Demut. Demut bedeutet, Herr, ich brauche dich. Ich vermag alles durch dich, der mich kräftigt, aber ich brauche dich dazu. Ich schaff's nicht alleine. Das ist Demut. Und Stolz ist, ich habe alles im Griff. Schaffe ich alles selbst. Das ist der Unterschied. Und ein erwecktes Herz kommt zu dem Punkt, dass es sich demütigt und sagt, Herr, ich habe hier allein gehandelt. Ich habe hier alles im Griff gehabt und hab dich eigentlich gar nicht gebraucht. Es lief alles ohne dich. Und ich demütige mich vor dir. Ich bitte dich um Vergebung. Ich brauche dich, Herr, für mein Leben. Wer bin ich denn, dass ich das Leben selbst in der Hand habe? Ich brauche dich, Herr. Und die Israeliten haben das gemacht. Sie haben wirklich da Buße getan und haben gebetet und haben auch gefastet. Das Fasten begleitet ja oft das Gebet. So, Kennzeichen Nummer 5. Damit einhergehend ist ein neues Denken, ein neues Bewusstsein der völligen Abhängigkeit von Gott. Das kennzeichnet ein erwecktes Herz. Ich bin mir völlig bewusst, Herr, ich bin von dir abhängig. Ich habe nichts in der Hand. Ja, ein Beispiel ist, ich nehme gerade mal wieder die Fahrt hierher. Das ist ein ganz kleines Beispiel. Ja, ich nehme mir vor, ich fahre zeitig genug los und dann werde ich schon schaffen. Und dann macht der Herr ganz einfach einen Strich durch die Rechnung und sagt, nein, du mein Lieber, das ist mein Zeitplan, nicht der, den du dir zurechtgelegt hast. Und da gibt es so viele Beispiele in unserem Alltag, wo wir die Dinge so selbstverständlich machen und wo wir Dinge planen, wo wir tun und machen und handeln und haben völlig vergessen, Gott mit reinzunehmen. Wir machen und machen und machen und dann gibt uns der Herr immer wieder mal so einen kleinen Stupser, so einen kleinen Denkzettel. Wir denken mal drüber nach. Du bist doch auf mich angewiesen. Mach das doch mal in meiner Abhängigkeit. Das ist also ein wesentliches Merkmal, was damit einhergeht. Das bedeutet, das Denken wird verändert, weg von einem selbstzentrierten Denken hin zu gottzentriertem Denken. Wir würden sagen, biblischem Denken. Ein erwecktes Herz kennzeichnet sich dadurch, dass es sein Denken an der Heiligen Schrift ausrichtet und wirklich bei allen Situationen im Leben reflexartig denkt, Herr, was sagst du dazu? Herr, ich brauche dich dazu. Das kennzeichnet ein erwecktes Herz, was in diesem Denkmuster voranschreitet. Dieses Denkmuster, Herr, ich brauche dich. Herr, was sagt dein Wort dazu? Das Gegenteil ist, ich mache einfach los und frage mich nach Gott. Dann brauche ich Erweckung. Und vielleicht noch, um das abzurunden, wir haben gerade gehört, unser Herz ist der Ausgangspunkt. Unser Herz wird verändert, indem unser Denken verändert wird. Wir denken mit dem Herz. Ja, wir denken mit dem Gehirn, ja. Aber biblisch gesehen denken wir mit dem Herzen. Nicht mit dem Organ, sondern das Herz ist der Oberbegriff für unser Wesen. Da ist alles drin. Denken, Fühlen, Seele und so weiter. Empfindungen, Charakter. Also das Herz bin ich. Und ich werde verändert, wenn ich mein Denken ändere. Römer 12, Vers 1 und 2. Werdet verändert durch die Erneuerung eures Denkens. Erneuerung ist Erweckung. Also das Kennzeichen Nummer 5, Bewusstsein für die völlige Abhängigkeit von Gott. Das ist der Vers 8 in unserem Abschnitt. Die Söhne Israel hörten es und sie fürchteten sich vor den Philistern. Sie fürchteten sich vor den Feinden. Und sie sagten zu Samuel, er war ja der Prophet, er war ja der Richter, er war ja derjenige, der für das Volk verantwortlich war, für das Volk Israel. Er war der Leiter des Volkes Israel hier an diesem Punkt. Und sie gingen zu ihm und haben gesagt, lass nicht ab, für uns zum Herrn zu rufen. Nein, hier steht sogar, lass nicht ab, für uns zum Herrn zu schreien. Und dieses Bewusstsein, das wünsche ich mir für mich selbst und für uns, dass ich nicht ablasse, zum Herrn zu rufen, zum Herrn zu schreien. Weil mir bewusst ist, ich bin völlig von ihm abhängig. Wenn er seine Hand nur einmal kurz zurückzieht, dann falle ich tot um. Und wenn er seine erhaltende Macht aus diesem Universum nur für eine, was ist die kleinste Zeiteinheit, Mikrosekunde, ich weiß es nicht. Jedenfalls für diese Mikrosekunde, wenn er seine erhaltende Macht für eine Mikrosekunde vom Universum, oder ich sag's mal, von der Erde zurückziehen würde, würde die Erde in sich zusammenfallen, in ein Nichts. Das heißt, wir brauchen dieses Bewusstsein, dass er alles ist, dass er alles erhält, dass ich in allem von ihm abhängig bin. In ihm leben und weben und sind wir. In Gott ist alles. Wir sind in Gott. Kennzeichen Nummer 6. Ein neues Versprechen. Herr, hier bin ich. Ich gebe mich dir hin. Eine erneute Hingabe, völlige Hingabe. Was hier gezeigt wird an dem Milchlamm im Vers 9. Was er als Brandopfer für den Herrn opferte, für das Volk. Das Brandopfer ging völlig in Rauch auf. Komplett. Das heißt, das ist ein Bild für die komplette Hingabe Christi am Kreuz. Das Brandopfer. Und wie sagt Paulus, wir sollen unser Leben hingeben für Gott. Als lebendiges Brandopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das heißt, es blieb nicht bei dem Bewusstsein, ich brauche Erweckung, es blieb nicht bei dem Gebet, es blieb nicht bei dem Fasten, es blieb nicht bei dem Klagen, sondern es ging dann in die Tat über. Und das ist unsere Verantwortung, wo es heißt, unser Glaube muss dann Füße bekommen, Beine bekommen. Erneute, völlige Hingabe. Ist interessant, mal 3. Mose 1, Vers 3 bis 17 zu lesen und das mal durchzugehen, was das bedeutet, was mit dem Brandopfer gemacht worden ist, wie es in Stücke geschnitten worden ist und wie es dann geopfert worden ist und wie es verbrannt wurde und so weiter und wie der Rauch aufstieg zu Gott empor und so weiter und so weiter. Das heißt also, ein Kennzeichen von Erweckung ist, dass ich bereit bin zu sagen, Herr Jesus, ich möchte dir ganz neu nachfolgen. Ich bin eingeschlafen. Es tut mir leid, vergib mir bitte. Du siehst die und die Bereiche in meinem Leben, dort hat es die letzte Zeit richtig geknirscht. Und ich habe dort zu deiner Unehre gelebt. Und ich danke dir, dass du mich darauf hingewiesen hast. Und ich bitte dich um Vergebung. Und ich möchte dir sogar neu nachfolgen. Bitte wasch mich rein von meiner Schuld. Und gebrauche mich wieder neu. Nimm mich hin. Ich bin bereit, dir zu dienen. Ich nehme Kosten auf mich, um dir zu dienen. Ich will dir zeigen, dass ich es ernst meine. Herr, nimm mich hin. Mach mit mir, was du möchtest. Es soll das geschehen, was du willst. Das ist ja letztendlich das, was zur Bekehrung passiert, oder? Wenn ich mich bekehre, mache ich ja genau das, sage ich ja genau das. Das heißt nicht, dass du dich wieder neu bekehren musst. Aber wir müssen uns immer wieder wegwenden von falschen Wegen. Kennzeichen Nummer 7 ist dann eine Folge Gegenwind. Vielleicht lest ihr es heute Nachmittag nochmal oder heute Abend zu Hause oder morgen. Im Vers 7 wird uns das gesagt. Gerade noch während des Gottesdienstes, während der Buße, während des Betens, während des Fastens und während der erneuten bewussten Hingabe an den Höchsten stehen die Widersacher vor der Tür. Ja, das ist natürlich auch ein treffendes geistliches Bild für uns. Denn wenn ich es ernst meine, wenn du es ernst meinst mit Christus, dann brauchst du nicht lange warten, dann steht Widerstand vor der Tür. Das ist so. Der Feind will ja keinen erweckten Geisteszustand. Das will er ja gar nicht. Er will ja eingeschlafene Christen. Das ist ja das, was er will. Und wenn Christen erweckt werden, wenn sie aus der Schläfrigkeit aufwachen, dann gebraucht der Feind, dann gebraucht Satan alle möglichen Mittel, um die Seele von Christus fernzuhalten. Denn er hasst, er verabscheut lebendiges Christsein. Er verabscheut das zutiefst. Das muss uns auch bewusst sein, dass wir da auch immer wieder, und das werdet ihr sicherlich auch wissen und selber merken, dass immer wieder, wenn ihr es ernst meint, dass der Gegenwind da ist und dass wir damit rechnen müssen. Luther sagte mal, auf die Gemeinde bezogen, wo Gott seine Gemeinde baut, setzt der Teufel seine Kapelle daneben. Und genauso ist es. Als Gemeinde und auch in unserem persönlichen Leben. So, jetzt noch ganz kurz, Punkt 8. Gottes Segen und Frucht. Das heißt, echte Erweckung, echte Hingabe hat immer Gottes Segen zur Folge und wird ein Leben sein, welches Gott zur Frucht setzt. Der Vers 10. Während Samuel das Brandopfer opferte, rückten die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Aber der Herr donnerte mit starkem Donner an demselben Tag und erschreckte die Philister und sie wurden vor Israel geschlagen. Das bedeutet also, als sich die Israeliten ganz neu ihrem Gott weihten, mit ihrem Leben aufräumten und Erneuerung erfuhren, war automatisch Gottes Segen in der Hand wieder über ihnen. Es konnten sozusagen geistliche Siege errungen werden. Und so ist es auch in unserem Leben. Gott selbst setzt denjenigen, dessen Herz erweckt ist, zur Frucht. Er setzt ihn ein zu seiner Ehre. Er nimmt ihn und gebraucht ihn. Das kann man durch die ganze Bibel hindurch, kann man dieses Prinzip erkennen. Das ist wie Psalm 1, Vers 3. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Und alles, was er tut, gerät wohl. Das war ein kurzer Abriss aus dem ersten Buch Samuel. Was geschieht, wenn Gott erwecklich eingreift? Und vielleicht waren trotz der Kürze der Zeit ein paar Punkte dabei, die wir uns mit rausnehmen konnten. Vielleicht lest ihr diesen Abschnitt nochmal, wenn ihr Zeit habt in den nächsten Tagen. und ruft euch nochmal diese 8 Punkte in Erinnerung. Es sind 8 Punkte, die nicht einfach so im Alten Testament stehen, sondern es sind 8 Punkte, die uns eine Menge zu sagen haben. Noch viel mehr, als ich hier kurz herausgenommen habe aus diesem Abschnitt. Und ich möchte einfach beten mit uns. Kurz wollen wir aufstehen und damit diesen Teil 1 beenden. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir von Herzen danken für dein kostbares Wort. Und wir wollen uns beugen vor dir, hier als Gemeinschaft. Wir wollen uns beugen vor deinem Wort. Und wir wollen sagen, dass dein Wort immer Recht hat. Dein Wort hat immer Recht. Es sagt immer die Wahrheit. Und wir müssen bekennen, dass wir auch immer wieder auch Erweckung brauchen. Lieber Vater, und wir bitten dich, dass du uns erweckst, dass du uns in einen lebendigen Geisteszustand versetzt. Herr, bitte hilf uns, dass wir wirklich ein erwecktes geistliches Leben führen. Bitte hilf, dass wir uns nicht verschließen von deinem Handeln in unserem Herzen. Wir bitten dich, Herr, dass du uns auch auf Dinge aufmerksam machst, wo wir hinken, wo wir auf eigenen Wegen unterwegs sind. Bitte mach uns neu bewusst, dass wir völlig von dir abhängig sind. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du wirklich in unsere Herzen sprichst und dass du unsere Herzen, unser Denken veränderst, dass wir lebendig sein können, dass wir nicht zufrieden sind mit unserem Zustand, sondern dass wir wirklich danach trachten, immer wieder zu sagen, Herr, belebe mich. Amen.